Von mir. Wir wollen uns heute, weil wir das Abendmahl feiern, etwas intensiver auch immer an den Sonntagen, an denen wir Abendmahl im Gottesdienst feiern, mit dem Abendmahl auseinandersetzen. Deswegen wird die Predigt heute auch über dieses Thema sein. Ihr dürft gerne aufschlagen, den 1. Korintherbrief 11. Und dort lese ich, der Predigtext ist heute eigentlich nur ein einziger Vers, ihr werdet dann schon noch hören, welcher, aber ich werde euch ein bisschen mehr lesen, damit wir den Zusammenhang besser haben. 1. Korinther 11, Abvers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, wenn ihr, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht um das Mahl des, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, ihn trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und das ist jetzt der Predigtvers, Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Kurze Frage an euch. Ich habe einen unheimlichen Hall hier vorne, ob das bei euch auch so ist. Ihr müsst da mal bitte nachsteuern. Das ist nämlich echt, ich fühle mich wie so in der Glocke. Ja, bevor wir anfangen, lasst uns nochmal kurz beten und ihr dürft sitzen bleiben. Vater im Himmel, dein Wort ist das, was du uns aus deinem Willen geoffenbart hast. Und wir danken dir, dass wir durch dieses Wort lernen können. Wir danken dir, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst. Und wir danken dir auch, dass dieses Wort uns tröstet. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort an uns handelst. Amen. Tja, also einen privaten Brief zu schicken, das hat heute eigentlich eher Seltenheitswert. Und das hat heute schon einen besonders eindrücklichen, vielleicht sogar wertvollen Charakter. Wann schreibt man heute denn überhaupt noch einen Brief? Vielleicht zu runden Geburtstagen oder zu besonderen Ereignissen, ja, wie eine Geburt oder eine Taufe, wenn man nicht selber kommen kann. Gleiches gilt für die Hochzeit. Ja. Oder einfach auch vielleicht, weil man mal Danke sagen möchte, weil man jemanden, der krank ist, vielleicht einen Gruß schicken möchte. Ich persönlich habe auch einen Brief schon öfter benutzt, um anderem oder anderen etwas sehr Persönliches zu sagen, was in einem Gespräch vielleicht gar nicht so möglich gewesen wäre, weil der andere vielleicht abgeblockt hätte, nicht bis zum Ende zugehört hat oder so. Vielleicht hätte er auch keine Geduld gehabt, mir zuzuhören. Oder weil die Zusammenhänge manchmal sehr komplex sind und im geschriebenen Wort, da habe ich dann die Möglichkeit, das so genau zu formulieren, wie ich auch meine, und der andere kann das dann auch nachzuvollziehen. In unserer Zeit, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wir haben schon seit über 140 Jahren das Telefon, hättet ihr das gedacht? Also über 140 Jahre gibt es schon Telefongesellschaften, nicht in Deutschland, aber in Amerika. Seit mehr als 30 Jahren haben wir halbwegs bezahlbaren Mobilfunk und seit 15 Jahren, da gibt es die Smartphones und mit denen sind wir ja eigentlich immer ständig für ein Gespräch erreichbar. Wozu brauchen wir dann eigentlich noch persönliche Briefe? Ich denke, früher, da dienten diese noch viel mehr als heute dem Austausch zum Beispiel von Nachrichten, denken wir mal an die frühen Missionare, die haben dann einfach ihre Briefe mit den Schiffen geschickt, oder Austausch von Diskussionsargumenten. Also als Beispiel ein reger Briefwechsel zwischen Leuten wie Wissenschaftlern, Theologen oder Historikern. Oder manchmal dienten auch Briefe überhaupt dem Entwickeln von Gedanken. Aber, und das nicht zuletzt, waren sie ja auch immer wieder ein Lehrmittel. Und nämlich genau an den Orten, an denen eine persönliche Gegenwart vom Schreiber nicht möglich war. Diesen Umstand, dass es so war, und auch Gottes Willen, verdanken wir, dass wir in der Bibel jetzt viele Briefe als Zeugnis für die nachfolgenden Generationen aufbewahrt finden. In ihnen wird also nicht nur ein Stück Geschichte lebendig, in ihnen ist auch Gottes Wille, insbesondere für die leitenden Brüder und auch alle Gläubigen in den Gemeinden selbst, geoffenbart und auch ins Alltagsleben integriert. Wenn wir jetzt den ersten Korintherbrief mal anschauen, ja, Paulus schreibt diesen, weil er erstens mal nicht selber kommen kann, weil er zweitens noch kein Smartphone hatte und drittens, weil er die Gemeinde aus verschiedensten Gründen tadeln musste. Unter anderem kommt er auch in diesem Brief auf das Thema Herrenmahl, also vom Abendmahl zu sprechen. Das sind diese drei Begriffe Herrenmahl, Abendmahl, Tisch des Herrn. Das verwende ich heute immer gleichbedeutend und meine damit das gemeinsame Gedenken in Brot und Wein. Bei den Korinthern, da lagen auf jeden Fall einige Dinge darüber ziemlich im Argen. Und heute möchten wir uns einen Aspekt davon besonders mal herausgreifen, der zwar immer wieder bei den einleitenden Worten verlesen wird, aber ich glaube selten betrachtet wird. Nämlich die Selbstprüfung vor dem Mahl. Das Abendmahl, das ist eines der wichtigsten Dinge, die die Gemeinde Jesu hier auf der Erde und im Heute tun kann und soll. Jesus selbst gab es ja als ein Gedächtnismahl, also als eine Erinnerung an das, was er zu Lebzeiten auf der Erde für die Menschen getan hat. Brot und Wein erinnern uns daran, dass sein Leib für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gemartert wurde, dass sein Blut für den, der nach Vergebung sucht, vergossen wurde. Und John Wesley, ein englischer Theologe aus dem 18. Jahrhundert, er schreibt über das Abendmahl: Wenn wir nach Vergebung unserer Sünde verlangen, wenn wir Kraft zum Glauben, zur Liebe und zum Gehorsam gegenüber Gott haben möchten, dann sollten wir keine Gelegenheit auslassen, das Abendmahl zu empfangen. Wenn wir sagen, dass das Abendmahl auf das Gebot Christi zurückgeht, dann kann niemand christliche Frömmigkeit für sich beanspruchen, der es nicht so oft wie möglich empfängt. Wie sieht deine Einstellung zum Abendmahl aus? Nimmst du bereits regelmäßig daran teil? Es ist ein Mahl für Christen, für gläubige Menschen, die ihren Herrn Jesus Christus ehren wollen, die ihm gehorsam sein möchten, die ihn und sein Werk bezeugen. Wenn du jetzt Jesus also noch nicht als deinen persönlichen Erlöser kennst, dann gibt es für dich auch gar keinen Grund, an diesem Mahl teilzunehmen. Für mich ist das nur logisch und folgerichtig, denn warum solltest du dich an etwas erinnern, was für dich bis heute oder bis jetzt bedeutungslos ist? Auch brauchst du von einer Teilnahme und dem Nehmen von Brot und Kelch nichts erwarten. Weder ein heiliges Gefühl, ein paar Punkte im Himmel oder auch eine positive Veränderung deines Charakters. Christus hat das Mahl eingesetzt, als er ganz privat mit seinem engsten Schülerkreis das Passafest feierte. Gehörst du zu der anderen Gruppe? Also nicht zu diesem engsten Schülerkreis? Dann möchte ich dich auch heute an Christi Statt bitten, lass dich zu Christus einladen. Er ruft dich, er ist es, folge ihm nach. Verschiebe das nicht. Zögere nicht und zweifle nicht, denn der gelebte Glaube wird belohnt. Wenn du im Glauben durch das Geschenk des Heiligen Geistes erkennst, was Jesus wirklich für dich getan hat, wirst du auch gern am Abendmahl dich daran erinnern. Aber falls du dich zu den anderen zählst, also zu den engeren Jüngern, dich also Christ nennst, und damit dem Namen nach ein Jesus-Nachfolger bist, dann frage ich dich, wie wichtig ist es dir, dass du an diesem Mahl regelmäßig teilnimmst? Wenn es für dich eine Selbstverständlichkeit ist, umso besser. Jesus sagt in Lukas 22, Vers 15, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das ist diesmal mit euch zu halten. Oder in einer anderen Übersetzung steht an diesem Vers, mich hat herzlich verlangt. Der Wunsch Jesu, im Mahl mit seinen Jüngern verbunden zu sein, ist unüberhörbar. Über Selbstverständlichkeiten brauchen wir deshalb in der Regel ja nicht zu reden. Paulus schreibt ja auch nicht über die Selbstverständlichkeiten an die Korinther, sondern er schreibt, weil es größere Fehlentwicklungen gab. Wenn du damals in Korinth gelebt hättest und diese Gemeinde besucht hättest, dann frage ich dich und ich frage mich auch, ob auch du vielleicht durch diesen Brief ermahnt oder eher ermutigt worden wärst. Schließlich gilt das Wort von Paulus, der Gottes Willen niederschrieb, auch noch heute. Deshalb wollen wir es ernst nehmen, was der Apostel auch uns zu sagen hat. Ich lese noch einmal die letzten vier Verse, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Wir lesen in den Einsetzungsworten zum Abendmahl, dass also vor der Teilnahme eine Prüfung stattfinden soll. Und das Ganze gekoppelt noch mit einer Warnung. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Lasst uns das also nochmal heute zum Anlass nehmen, uns genau zu fragen, wann kann ich am Mahl teilnehmen? Was sind die Hinderungsgründe für die Teilnahme am Mahl? Und wie kann ich mich prüfen und was sind falsche und richtige Reaktionen auf die Prüfung? Erste Frage, wann kann ich am Mahl teilnehmen? Jeder kann sicher in dieser Welt in Anführungszeichen schadlos, also ohne Schaden zu bekommen, ich erkläre das gleich nochmal, daran teilnehmen. Jeder. Es ist allerdings ein Mahl gedacht für die gläubigen Christen. Wir erinnern uns dabei an den Kreuzestod Jesu. Das Brot und der Wein, also heute auch oft Traubensaft, stehen dabei für das Gedächtnis an den geschundenen Körper und das vergossene Blut Jesu Christi. So wie es Paulus auch in Vers 24 und 25 beschreibt. Wenn also ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, das Mahl zu sich nimmt, so ist er mit und ohne Teilnahme durch seine eigenen Sünden gerichtet. Er ist immer noch für die Ewigkeit verloren und deshalb noch auf dem falschen Weg. Eine Teilnahme am Mahl kann daran gar nichts ändern. In diesem Sinne möchte ich es verstanden wissen, wenn ich sozusagen als schadlos das bezeichne. Stellt euch vor, ihr seid auf Rügen und lauft auf so einer Seebrücke und es schüttet in Strömen. Zufällig fallt ihr ins Wasser. Ihr seid patschnass. Der Regen ist euch aber jetzt eigentlich total egal, gell? Weil ihr seid sowieso schon nass. Und so meine ich das, wenn ich sage, es kann jeder am Mahl teilnehmen, ohne dass er einen Schaden davon hat. Wenn er sowieso schon im Wasser liegt, kann er nicht noch nasser werden. Ja. Aber aus diesem Grund, weil die Nichtgläubigen davon auch sich nichts erwarten dürfen, wird es nur von Gläubigen gefeiert. In manchen Gemeinden werden Nichtgläubige vom Mahl direkt ausgeschlossen, weil es ein sehr privates Gedächtnis sein soll, an dem nur wiedergeborene Menschen teilnehmen dürften. Und die Gemeinde entscheidet über die Berechtigung. Wir in unserer Gemeinde stellen es in die Verantwortung des Einzelnen, daran teilzunehmen oder Brot und Wein an sich vorübergehen zu lassen. In unserer frühen Zusammenkunft der 9 Uhr Stunde am ersten Sonntag des Monats, da steht diese besondere Erinnerung im Mittelpunkt. Und jeder ist dazu herzlich eingeladen. In der Ruhe des Morgens und der Besinnung auf das Kreuzeswerk dürfen wir tiefe Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn erfahren. Grundsätzlich können wir festhalten, dass das Halten vom Abendmahl, das Feiern vom Abendmahl auch für alle Nichtchristen eine ständige Ermahnung ist, ihr Leben und ihre Schuld im Angesicht Gottes wahrzunehmen, zu prüfen und sich Gott zuzuwenden. Mir ist es mal so gegangen, dass ich in einen entfernten Ort gefahren bin und dort in eine Gemeinde gehen wollte zum ersten Mal und ich wollte am Abendmahl teilnehmen. Und ich habe mir sogar hier von den leitenden Brüdern einen Brief mitgeben lassen, dass ich wiedergeborener Christ bin. aber die haben mich nicht teilnehmen lassen. Ja, also so kann es einem auch gehen. Du darfst gerne in den Gottesdienst, aber tut mir leid, am Abendmahl darfst du nicht teilnehmen. Es steht nun doch also außer Frage, dass ein wiedergeborener Christ an den Tisch des Herrn eingeladen ist. Diese Einladung gilt weltweit, wo sich Christen um den Tisch des Herrn versammeln, und sie gilt beständig. Die Gemeinschaft mit Christus und den Geschwistern wächst dadurch. Dazu jetzt noch mal einen ganz kleinen Exkurs. Ich habe heute, glaube ich, zwei Stück. Einmal noch eine Klarstellung. Ab wann kann man bei uns in der Gemeinde am Mahl des Herrn teilnehmen, wenn man zum Beispiel Kind oder Teenager oder Jugendlicher ist? Wir haben bei uns in der Gemeindeordnung festgehalten, dass in diesem Fall ein Gespräch mit der Gemeindeleitung, einem der Ältesten, gesucht werden sollte, um seinen Wunsch, am Abendmahl teilzunehmen, mitzuteilen. Und alles Weitere ergibt sich dann aus dem Gespräch. Nachdem wir nun also deutlich davon gesprochen haben, dass wir an den Tisch des Herrn eingeladen sind, kommen wir direkt zu unserer zweiten Frage. Was sind denn jetzt Hinderungsgründe für die Teilnahme am Mahl? Nehmen denn jetzt, und die Frage lässt sich schnell beantworten, alle Christen immer am Mahl teil? Oder wenn du dich persönlich fragst, hast du schon immer zu 100% teilgenommen, wenn Abendmahl war? Nein, lautet die Antwort. Es gibt Gründe, die eine Teilnahme ausschließen. Der deutlichste Grund ist, wenn jemand trotz mehrfacher Ermahnung durch seine Glaubensgeschwister beständig auf ein Fehlverhalten aufsetzt und keine Bereitschaft zur Veränderung zeigt. Wir nennen das dann, er oder sie ist unbußfertig. Die Gemeinde wird diese Person nach Matthäus 18 unter Gemeindezucht stellen. Damit ist diese Person von der Gemeinschaft, also auch von der Gemeinschaft am Mahl des Herrn, ausgeschlossen. Vergleiche dazu Matthäus 18, Vers 17 oder 1. Korinther 5, Vers 11. Schließlich, und das hilft, um diesen schwierigen Schritt überhaupt erstmal richtig einordnen zu können, macht sich der Christ und die ganze Gemeinde im Gedächtnis mal eins mit Christus. Wir lesen dazu im 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Vielleicht eine polemische Frage. Wer von euch würde aus einem gemeinsamen Glas trinken wollen, wenn einer in der Runde nachweislich eine ansteckende, gefährliche Krankheit hat, an der jeder sterben könnte? Genauso, um im Bild zu sprechen, weisen wir denjenigen ab, über den der Herr die Zucht durch die Gemeinde ausgesprochen hat. Wir möchten gerne Gemeinschaft mit allen Christen pflegen, nicht aber mit demjenigen, der durch sein beständiges Sündigen und dem Festhalten am Falschen tun, durch seine Gegenwart die Heiligkeit Christi befleckt. Im Gleichnis vom Festmahl, bei dem derjenige, der kein Festgewand trägt, hinausgeworfen wird, wird auch die Notwendigkeit deutlich, Gottes Einladung erst ernst und dann anzunehmen. Noch einmal zurück. Nach meinem Schriftverständnis ist die Gemeindezucht der einzige Grund, bei dem durch Dritte die Teilnahme am Abendmahl versagt werden kann. Doch kein Christ kann in mein Herz schauen, kann in dein Herz schauen, kennt unsere Gedanken und unseren Ansporn, die Einladung zum Mahl anzunehmen oder aber auch die Gründe, die Einladung abzulehnen. Ein anderer, aber jetzt persönlicher Grund, die Einladung nicht anzunehmen, lässt sich denn manche Tage bei uns selber finden. Vielleicht haben wir gesündigt und noch keine Gemeinschaft mit unserem Herrn wieder gefunden. Wir wissen um unser Fehlverhalten. Ja, vielleicht haben wir gestohlen, gelogen, die Nacht bei den falschen Dingen oder verkehrten Personen verbracht, in unserem Herzen keine Buße gezeigt und alles getan, um diese Sünde weder zu bekennen noch an die Oberfläche kommen zu lassen. Eine Teilnahme am Mahl wäre heuchlerisch und es liegt auch kein Segen darauf. Vielleicht haben wir auch an anderen Menschen gesündigt. Egal, ob in unserer Familie, in der Gemeinde, an der Arbeit oder bei sonst wem. Ja, wir sehen unsere Schuld klar vor uns und wissen, dass Gott ein Opfer von uns, egal ob gesprochenes Wort oder ausgeführte Tat oder gespendetes Geld, nicht wohlgefällig annehmen kann. Matthäus 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Auch dies kann ein Grund sein, dass man die Teilnahme am Abendmahl auf ein anderes Mal verschiebt, um erst diese Dinge in Ordnung zu bringen. Paulus schreibt in Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst. Das bringt uns jetzt zum dritten und wichtigsten Punkt dieser Predigt, die Selbstprüfung vor dem Abendmahl. Die Selbstprüfung. Vielleicht hast du dich auch schon öfter mal gefragt, was dieser Satz, der Mensch aber prüfe sich selbst, eigentlich für dich bedeutet. Vielleicht hast du ihn auch einfach immer schnell überlesen oder vielleicht auch einfach nur gefragt, wie man das machen soll, sich selber prüfen. Deswegen versuche ich dir jetzt mal darauf Antwort zu geben. Drei Fragen dazu in diesem Punkt. A, was ist das Ergebnis dieser Prüfung? B, darf ich mich überhaupt selber prüfen? Und C, was ist die Reaktion auf diese Prüfung? Beziehungsweise welches Ergebnis könnte die Prüfung für mich bedeuten? Also zum Ersten, was ist das Ergebnis der Prüfung? Ich weiß, wenn manche unter uns das Wort Prüfung hören, dann steigt sofort der Adrenalinspiegel, ja, weil sie vielleicht Prüfungsängste haben oder wie auch immer und mit Prüfung etwas verbinden, was für sie sehr herausfordernd ist. Aber das muss ja gar nicht sein. Paulus möchte eigentlich deutlich machen, dass die Prüfung nichts anderes ist, als sich einmal den Spiegel vorzuhalten, bevor wir zum Abendmahl zu gehen. Ich meine jetzt nicht den Spiegel morgens früh, dass man halbwegs vernünftig hier seinen Kragen gerichtet hat, sondern den Spiegel vor seinem inneren Herzen. Und die Prüfung soll hervorbringen, mit welcher geistlichen Grundhaltung wir zum Tisch des Herrn und in die Gemeinschaft der Geschwister kommen. Wie sieht es in unserem Herzen gerade aus? Sind wir mit dem Kopf dabei oder nur körperlich anwesend? Ich sitze ja jetzt fast jeden Freitag mit den Teens zusammen. Und da kenne ich das. Kopf und Körper haben manchmal tausende von Kilometern Abstand. Ja? Der Körper sitzt auf dem Stuhl und der Kopf ist mit dem Geist gerade ganz woanders. Manchmal in einer anderen Raumzeit. Ja? Wenn ihr jetzt genau in diesem Moment geprüft würdet, heute, jetzt, hier, kann es nur zwei Ergebnisse geben, genauso wie bei der Prüfung vor dem Abendmahl. Entweder habt ihr ein klares Ja zur Teilnahme und ihr nehmt Brot und Wein, oder eben nicht. Schneidet mir ein kleines Stückchen ab, macht mir nur den Becher halb voll, gibt's nicht. Ja, das Ergebnis der Prüfung kann ja auch lauten, nein, heute nehme ich nicht teil. Wer zu dem einen oder anderen Ergebnis kommt und dieses unter Gebet und einer ehrlichen Selbstprüfung gefunden hat, darf sich das Ergebnis auch sicher sein. Das Ergebnis der Prüfung kann also Ja und Nein sein. Diese Prüfung machen wir jedes Mal, wenn wir zum Abendmahl gehen. Wir haben vorhin davon gesprochen, wie wichtig die Teilnahme ist. Deswegen kann deine Frage auf keinen Fall ein wiederholtes Nein sein. Denn sonst sieht man dich ja gar nicht am Tisch des Herrn, der sich mit Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir sehnt. Zum Zweiten, darf ich mich selber prüfen? Doch, und das ist hier gleich die Frage zum zweiten Punkt, ja, darf ich mich überhaupt selber prüfen? Wo gibt es denn überhaupt sowas, dass man sich selber einen Freifahrtschein ausstellt? Gibt es überhaupt Prüfungen, die ich mir selbst stellen kann? Wenn du jetzt an solche Prüfungen denkst, wie Führerscheinprüfung, Abiturprüfung, Gesellen- oder Meisterprüfung oder die Facharztprüfung, ja, dann ist das klar, da sitzt ein Prüfungsausschuss dir gegenüber und dem stehen wir Rede und Antwort. Und der Ausschuss ist es ja letztendlich, der entscheidet, ob wir die Prüfung bestanden haben. Um das jetzt wieder auf unsere Situation zu bringen, muss also jetzt doch die Gemeinde entscheiden, ob jemand am Abendmahl teilnehmen darf oder nicht. Oder die Ältesten, oder die Diakone, oder der Hauskreisleiter, oder die Ehefrau, oder der Ehemann. Darf ich euch noch einmal daran erinnern? Es war die Aufgabe der Gemeinde, die unter Gemeindezucht stehende Person aus der Gemeinschaft auszuladen. Ja, diese besteht aber nicht für Personen, die es oder das Regelwerk ist nicht für Personen, die als gläubige Christen am Sonntag zum Tisch des Herrn zusammenkommen. Menschen wie du und ich, ja, wir stimmen ja nicht sonntags darüber ab, ob der jetzt kommen darf oder nicht. Oder wir gucken nicht, wer vorne zur Tür geht und schmeißen ihn gleich wieder raus ohne Grund. Und wenn wir noch ein bisschen weiter überlegen, ja, es gibt auch andere Prüfungen, die wir uns selber auferlegen und auch selber entscheiden, ob wir diese bestanden haben. Da ist die Prüfung in der Klassenarbeit, ehrlich zu sein und keinen Spicker zu benutzen. Oder die Steuererklärung für die Älteren unter euch, ja, dass wir die immer ehrlich abgeben. Die Prüfung, ob wir unserem Chef, unserem Dienstherrn ehrlich in die Augen schauen können, weil wir ihn nicht übervorteilen. Gleiches gilt auch, wenn wir uns prüfen, ob wir unserem Ehepartner treu geblieben sind. Letztlich gibt es Prüfungen, die wir still und heimlich für uns ablegen, denn sie betreffen unser Herz, unsere Gedanken, und niemand außer Gott kann ahnen, welche heftigen Prüfungen wir hier erleben. Die Prüfung vor dem Abendmahl ist auch eine dieser Herzensprüfungen. Wir wollen unser Denken, unsere Gedanken, unseren Charakter prüfen. Und nur Gott kennt dein und mein Herz. Nur er kann uns den bestanden Stempel aufdrücken. Und mit diesem Hintergrund, dass nur unser Vater im Himmel allein weiß, was in unserem Herzen vor sich geht, darf auch nur er allein entscheiden, ob wir würdig sind, am Mahl teilzunehmen, wenn es um Herzensangelegenheiten geht. Würdig? Wer ist schon würdig genug, aufgrund seiner Taten an diesem Tisch teilhaftig zu sein? Ja, natürlich kann ich mich prüfen. Und das Ergebnis steht im Grunde schon fest. Und es zielt immer auf das Gleiche. Also für mich ist das Ergebnis der Prüfung regelmäßig das Gleiche und es lautet in einem Gebet ausgedrückt: Ja, Herr Jesus, wenn ich mich in deinem Lichte prüfe, dann stelle ich mit großer Dankbarkeit fest, dass du mich an deinen Tisch einlädst. Ja, Herr, begreifen kann ich das nicht, denn deine Heiligkeit, ja, ist so anders als meine Sündhaftigkeit. In deinem Lichte sehe ich schäbig und erbarmungswürdig aus. Aber umso mehr danke ich dir, dass du dieses Gedächtnis gegeben hast, das mich erkennen lässt, wie viel du für mich getan hast, dass du meine persönliche Schuld am Kreuz auf dich genommen hast und ich mit frohem Herzen, wahrlich entlastet, nun in deine Gegenwart treten kann. Du hast mir ein neues, reines Kleid geschenkt, in dem ich vor dich treten kann und möchte. Deiner Tat am Kreuz von Golgatha möchte ich gedenken. Ja, Herr, du hast Großes getan. Weil kein Mensch mein Herz kennt, weil Paulus es auch genauso vom Herrn Jesus übernommen hat, ist es nur recht und billig, dass wir uns nach Gottes Wort selbst prüfen, bevor wir am Mahl teilnehmen. Ja, ich darf mich selber prüfen. Kommen wir nun zum letzten großen Fragezeichen bei dieser Prüfung. Welches Ergebnis könnte die Prüfung für mich denn bedeuten? Erste Möglichkeit: Ich prüfe mich doch nicht. Ich mache gar keine Prüfung. Es wäre das denkbar Schlechteste, wenn ich mich keiner Selbstprüfung unterzöge. Das heißt, ich gehe einfach hin. Bin ich mir zu gut? Bin ich schon gerecht und heilig genug? Paulus schreibt, ich betone jetzt ein anderes Wort, der Mensch aber prüfe sich selbst. Paulus weist darauf hin, dass wir ohne Prüfung im Lichte Gottes, also nach seinen Maßstäben, in einer falschen Haltung am Abendmahl teilnehmen. Die Korinther hatten das gleiche Problem. Sie waren selbstgerecht, sie waren selbstsicher, sie glaubten vielleicht auch schon ein bisschen heiliger zu sein. Aber all das stimmte nicht und es stimmt heute genauso wenig. Deswegen dürfen wir nicht den Fehler machen, uns vor dem Abendmahl nicht zu prüfen. Und wenn wir es genau betrachten, stehen wir sogar in der Gefahr, dass wir, bevor wir uns selber prüfen, lieber schnell den anderen prüfen. Damit verkehren wir das Wort Gottes in das Gegenteil. Gerade jetzt sollten wir doch auf uns schauen, bevor wir in die Gemeinschaft Gottes treten. Nur durch Kreuz und Liebe werden wir gesund, nicht aber durch eine selbstgerechte oder gar eine den anderen herabwürdigende Haltung. Ich hoffe, dass ich jetzt die Geschichte von Wolfgang Bühne richtig wiedergebe. Der erzählte aus seinen früheren Zeiten, in denen in der Gemeinde Besucher mit längeren Haaren, ledrigeren Klamotten und etwas anders duftendem Outfit auftauchten. Und die wurden so angesehen, dass sie sich wirklich schwer taten, an die Liebe unter den Geschwistern zu glauben. Die Teilnahme am Abendmahl ist ihnen bestimmt auch nicht so leicht gefallen. Auch in Korinth, ja, da warteten die Reichen, Klammer auf, die hatten ja viel Zeit, weil die konnten sich Sklaven leisten, die die Arbeit gemacht haben, Klammer zu. Die haben überhaupt nicht gewartet auf die Ärmerinnen und nahmen das gute Mahl vor dem eigentlichen Gottesdienst vorweg. Wo bleibt denn da die Liebe zum Nächsten? Wenn wir lieber beim Herrn die Minze verzehnten, als unseren Eltern die gerechte Beachtung schenken, um dieses Beispiel von Jesus mal als anderes Beispiel für die falsche Gewichtung zu zeigen. Bei einer Prüfung vom Herrn, bei einer Prüfung unserer selbst, werden wir vom Herrn gedemütigt, weil wir unseren eigentlichen Stand gerade auch vor ihm erkennen und wir werden mitleidig gegenüber den Verlorenen und dankbar gegenüber Gott, der uns aus diesem Schlamassel gerettet hat. Paulus ermahnt uns im Vers 27 und 29, dass wir nicht in unwürdiger Weise, das heißt in einer der Situation unangemessenen Art und Weise das Mahl nehmen sollen. Zum einen, weil wir damit beweisen, dass wir damit schuld sind am Leiden und Sterben des Herrn. Zum anderen ist dieses Essen und Trinken dann nicht für Gott, sondern nur für uns selber. Gerade so, als ob wir noch nicht errettet wären, weil wir nämlich das Werk Christi dann nicht richtig erkennen, würdigen, für uns persönlich annehmen. Und es würde jetzt zeitlich einfach zu weit führen, darauf noch einmal einzugehen, aber ich möchte es wenigstens kurz angesprochen haben, dieses im Vers 27 und 29. Also, keine Prüfung, das ist unbiblisch und auch keine Option. Deshalb, um es mit Schlagworten zu sagen, Abendmahl, Fragezeichen, Herzensspiegel aufstellen, hineinschauen, demütig bleiben und dankbar werden. Als nächstes könnte es sein, dass wir uns prüfen und zu einem falschen Ergebnis kommen. Das können wir ziemlich schnell abhaken, denn wenn bei dir zum Beispiel nach der Prüfung das Ergebnis lauten würde, ich bin doch gut oder zumindest ich bin doch nicht so schlecht, Gott kann ganz zufrieden mit mir sein. Oder vielleicht sagst du auch, ja, bei dem, was ich in den letzten Tagen alles für die Gemeinde getan habe, da darf Christus auch ruhig mal ein bisschen großzügig mir gegenüber sein und mich an seinen Tisch bitten. Oder vielleicht auch, wenn ich nicht immer wieder so konsequent in unserer Gemeinde für das Abendmahl um 9 Uhr am Sonntag werben würde, ging keiner mehr hin. Deswegen, Herr, ich bin schon da, mit mir kannst du rechnen. Wir können anfangen. Ja, wenn solche Aussagen bei dir oder ähnliche ja, im Herzen drin sind und das für dich nach der Selbstprüfung das Ergebnis ist, da kommst du zum falschen Ergebnis. Ja, wir können, so viel wir uns auch anstrengen, nicht in die Gegenwart Gottes, ich nehme jetzt mal ein ganz modernes Wort, pimpen oder tunen, ja, hineinprüfen. Wir werden straucheln schon bei dem ersten kleinen Gedanken, der uns selbst gerecht machen möchte. Warum sollten wir denn bitte da noch Abendmahl feiern, wenn du und ich doch schon so gut sind, dass wir eigentlich gar keine Vergebung mehr nötig haben? Nein, seien wir ehrlich zu uns, vor Gott stehen wir mit leeren Händen, umso mehr brauchen wir die Erinnerung daran, dass Christus alles für uns getan hat. Tja, jetzt gibt es eine Prüfung mit richtigem Ergebnis und falschen Konsequenzen. Ja, wir haben das verstanden. Wir sehen uns an und erkennen unsere Abhängigkeit von Christus. Wir verstehen, dass wir nichts zu bringen haben. Wir glauben, dass Christus uns alles erlassen hat und wir zu 0,0% zu seinem Werk beigetragen haben. Doch jetzt haben wir so viel Schwung, dass wir auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Weil wir denken, dass wir so schlecht sind, dass wir Christus nicht gefallen. Er kennt ja schließlich nicht nur unsere Taten, so wie die anderen Geschwister. Er kennt ja auch nicht nur unsere Worte, wie vielleicht manche, sondern auch schon unsere Gedanken. Weil das so ist, können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass er mit uns jetzt noch Gemeinschaft haben will. Dass wir zusammen mit den Geschwistern Gemeinschaft am Tisch des Herrn haben und gemeinsam ihm Ehre, Anbetung und Dank bringen. Mir erzählte einmal ein Mann aus einer entfernten Gemeinde, dass er sich, obwohl er sich als wiedergeboren ansah, in seiner Gemeinde nicht würdig fühlte, am Mahl des Herrn teilzunehmen. Und das hat keinen der Leiter in dieser Gemeinde gestört. Wie sehr sorgen wir uns um unsere Geschwister und fragen auch einmal nach, wenn jemand mehr als einmal am Tisch des Herrn nicht teilnimmt. Das läge schon in meiner Verantwortung, das wahrzunehmen und auch dem nachzugehen. Und ich möchte an dieser Stelle auch dich gleich um Vergebung bitten für die vielen Male, wo ich nicht zu dir hingegangen bin und dich nicht gefragt habe, warum du zum wiederholten Mal nicht teilgenommen hast. Und dann gibt's die Prüfung mit richtigem Ergebnis und richtiger Konsequenz. Es bleibt nur noch der letzte Fall übrig, der, wie es eigentlich sein darf. Wir prüfen uns, wir erkennen unsere Schwachheit und Abhängigkeit von Christus und dann ziehen wir die richtige Schlussfolgerung. Die Konsequenz hat Paulus selbst in seinem Wort beschrieben. Er schreibt, der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. In unserem Denken gibt es nach dem Gebrauch unseres Verstandes nur eine Konsequenz. Wir sehnen uns nach der Gemeinschaft mit diesem Herrn und Heiland, der am Kreuz auf Golgatha sein Leben gab, damit alle, wirklich alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Welch große Tat, welch großer Tag. Und Jesus gab uns dazu eine beständige Erinnerung im Mahl, etwas, an dem wir festhalten müssen, damit wir diese große Tat nicht in den Hintergrund geraten lassen. Überlegt mal, wir kennen keine andere historische Szene so gut und so genau wie die letzten Tage von Jesus, unserem Herrn. Aber unser Kopf braucht beständiges Auffrischen, nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag. Wenn ich nicht immer wieder die Bedienungsanleitung meines Autos benutzen würde, dann vergesse ich sogar den seit 20 Jahren zweimal im Jahr eingestellten Luftdruck meiner Reifen. Wie sehr viel mehr würden wir das vergessen, was Jesus getan hat? Ja? Die Reden und die Taten dessen, der mit furchtbaren Leiden, getrennt von seinem himmlischen Vater, die Sünde der Welt, auch meine, auch deine, auf sich nahm. Ich brauche diese Erinnerung. Und die Teilnahme am Abendmahl ist meine beständige Auffrischung des so schnell verblassenden geschichtlichen Hintergrundes und der eigentlichen Bedeutung für mich und mein Leben. Deswegen gehe ich zum Abendmahl. So oft ich kann und es geht. Es geht, ja. Wenn es ginge. Zweiter Exkurs. Ihr sitzt alle hier. Und ihr an den Geräten, ihr sitzt nicht hier. Und jetzt lasst uns mal überlegen, wie realistisch das ist, dass wir eigentlich immer zum Abendmahl gehen. Es macht uns manchmal vielleicht große Nöte. Jetzt werde ich langsam älter, andere auch, ja. Und es geht nicht mehr so, ich bin nicht mehr so mobil, ich bin vielleicht sogar bettlägerig, ja, ich schaue nur übers Internet zu und es ist halt gerade Corona und ich kann nicht in die Gemeinschaft der Gläubigen kommen. Was mache ich dann? Ja, ich glaube, das ist dann die Herausforderung für die Gemeinde, dass sie auch für diese Geschwister die Teilnahme am Mahl anbietet, wenn diese längere Zeit nicht kommen können. Bitte, wenn es dir wichtig ist, dann wende dich doch einfach an die Diakone und teile ihnen deinen Wunsch mit. Es wird bestimmt eine Lösung zu geben. Abendmahl zu feiern ist schon immer eine Gemeinschafts- oder eine Gemeindeangelegenheit gewesen, keine Privatsache. Alleine das Mahl zu feiern ist wie am Geburtstag seinen Kaffee allein zu schlürfen. Thema verfehlt. Also, bitte melde dich, wenn das bei dir der Fall ist, dass du nicht kommen kannst und dass du trotzdem gerne Abendmahl feiern möchtest. Jesus lädt alle Gläubigen an seinen Tisch ein. Und ihr heute hier, lasst euch ermutigen, nehmt heute bewusst am Mahl teil, nicht ohne Selbstprüfung, aber mit dem richtigen Ergebnis und der richtigen inneren Haltung. Wir denken voller Traurigkeit an den Tod Jesu und dass wir Ursache dafür lieferten. Aber voller Freude blicken wir auch nach dem Mahl immer auf das, was uns an Ostern garantiert und verheißen wurde. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das Ziel. Wie nach dem Sonnenuntergang die Nacht hereinbricht, dämmert doch noch immer der neue Morgen. Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, ich bete noch zum Abschluss. Wir werden anschließend dann im Abendmahl noch mal eine Gebetsgemeinschaft haben. Bitte steht noch mal dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns an deinen Tisch einlädst und wir erkennen dürfen, dass du das mit Menschen machst, mit deinen Geschöpfen, die von Grunde auf Sünder sind, auch ich, Herr. Und wir danken dir, dass du am Kreuz eine neue Basis geschaffen hast, dass du uns ja fein gemacht hast, dass du die Einladung ausgesprochen hast und wir sie nicht erkauft haben oder wir uns da reingemogelt haben. Und wir danken dir, dass wir mit offenem Herzen, ohne etwas verbergen zu müssen, vor dich treten können. Herr, und wenn irgendetwas uns behindert, wenn uns irgendetwas davon abhält, in deine Gemeinschaft zu kommen, dann möchte ich dich bitten, dass du uns den Mut gibst, das ganz schnell auszuräumen. Herr, und wir danken dir, dass am Kreuz bezahlt wurde für alles, was uns beschäftigt, was uns abhält, was uns ja von dir getrennt hat, oh Gott. Und wir danken dir jetzt, dass du uns einlädst in deine Gemeinschaft. Amen.